Schöner wohnen in Erfurt, für wen und wo noch? Wohnraum als Spekulationsobjekt, und das ist genau ein Thema in Erfurt und nicht nur in Erfurt. Im April habe ich mit Yves gesprochen und da war noch eine gewisse Hoffnung da. Jetzt könnte man sagen, wir stehen vor dem Scherbenhaufen oder vor einer Hoffnungslosigkeit, aber andererseits macht Yves keinen hoffnungslosen Eindruck. Er kämpft weiter. Hallo Yves.
Hi Carsten.
Gefährdung von Wohnraum ist ganz offensichtlich in Erfurt. Andererseits haben wir beim letzten Gespräch gesagt, Wohnen ist ein Menschenrecht, Eigentum verpflichtet und es gibt die Verantwortung der Kommune. Dennoch erleben wir den Effekt Verdrängung an die städtischen Randzonen und erleben die Segregation als Normalzustand. Und jetzt kommt noch was ganz Bitteres hinzu. Die Nebenkosten werden explodieren, die Energiepreise, preiswertes Wohnen für Leute, die wenig Geld haben, die prekär unterwegs sind, ist ganz schwer möglich. Ein bitterer Zustand, oder?
Ja, also es ist faktisch unmöglich. Also wenn du sehr arm bist, dann ja, bist du wirklich fast schon auf der Straße, würde ich meinen, jetzt in naher Zukunft. Ne? Also was wird da noch aufgefangen gerade?
Da entstehen große Ängste. Ich habe mit einer Mitarbeiterin von der COWO gesprochen, die Kundenkontakt hat und die sagt, die Leute rufen an, haben Ängste, wie soll das noch möglich sein, dann zu wohnen? Wird uns irgendwann die Heizung abgestellt? Vonovia macht das ja schon zum Teil, natürlich nicht hier in Erfurt. Das sind ganz berechtigte Ängste. Das ist jetzt mal der Allgemeinzustand, der schon in Schockstarre versetzen kann, und dann haben wir noch den speziellen Fall, an dem wir es ja immer mal wieder runterdeklinieren können. Der bittere Fall war von Mike mit den zwei Kindern, der an der Straße des Friedens in dem Haus, in dem du auch wohnst, eine Räumungsklage hatte. Ihr habt dagegen geklagt, habt euch gewehrt, ohne Erfolg. Jetzt könnte man sagen, gut, lasst uns doch alle da ausziehen, Mike muss raus, Ende August, der Kampf ist gescheitert.
Du sagst naja, nee, noch nicht. Also es ist halt, Macht wird halt viel ausmachen, weil dann klar ist, was passieren wird so. Ne? Also der Vermieter, der ja vorgeblich dort einziehen will, wird da nicht einziehen, wird halt sanieren, das möglichst so machen, dass es uns nerven wird, und dann werden die Leute nach und nach wahrscheinlich ausziehen. Ja. Was sonst soll da passieren?
Ja. Nun ist es ja interessant, wie auch die Rechtsprechung, wir sind ja in einem Rechtsstaat, das heißt, kann jeder machen, was er will, sondern Recht sollte ja gesprochen werden und vor dem Recht sollten alle gleich sein. Dennoch gibt es ja Richterinnen und Richter, die ja doch in die eine oder andere Richtung tendieren. Du sprichst immer von vermieterfreundlichen oder von mieterfreundlichen Richterinnen und Richtern. Mhm. Ist das ein Erfahrungswert oder ist das mal jetzt erstmal eine pauschale Zuschreibung? Ist das auch personengebunden, wie Recht gesprochen wird?
Aus meiner Erfahrung zumindest hier am Amtsgericht und jetzt auch im Landgericht, wo ja nur ein einziger Richter zuständig ist, ja. Ist es tatsächlich personengebunden, aber es wird natürlich mir auch von anderen Städten mitgetragen, und auch wenn du dir die Urteile vom Bundesgerichtshof der letzten Jahre durchliest, es ist ausgesprochen vermieterfreundlich. Ja.
Das ist jetzt im Fall Mike offenbar auch so gewesen, laut deiner Einschätzung. Jetzt geht es ja weiter, der Kampf. Du hast auch eine Räumungsklage gegen, wo dann eine Verhandlung läuft am 28. Juli, schönes Datum am Amtsgericht. Da ist dann, könnte man sagen, Teil 2. Rechnest du auch damit, dass du dann raus musst?
Na, ich würde vielleicht nochmal auf den Fall von Mike zurückkommen, bevor wir darüber gehen. Also er ist jetzt praktisch dazu verurteilt worden, bis Ende August, bis 31. August das Haus zu verlassen. Obwohl es ja bei der Verhandlung durch den Richter hieß, naja, es wird eine Aussicht gestellt bis 31. Oktober. Daraufhin sollte auch ein Vergleich stattfinden auf dieser Grundlage, der dann halt nicht stattfand. Naja, und während der Verhandlung hat der Richter auch noch behauptet, dass es rechtens gewesen sei, die erste Kündigung. Und jetzt im Urteil, das dann am 20. Mai herausgegeben wurde, hat er sich offensichtlich nochmal sehr bemüht, das halt so zumindest stichhaltig zu machen, und hat halt gesagt, die erste Kündigung war nicht rechtens, was das Amtsgericht ja noch anders gesehen hatte. Oh. Aber die nachgeschobene Begründung ein Jahr später durch die Anwälte im Verfahren, die wurde jetzt als rechtens anerkannt mit dieser neuen monatigen Frist, die dann halt Ende Februar auslief. Das heißt, er wurde halt verurteilt deswegen, weil eine nachgeschobene Begründung rechtens war auf einmal, die halt glaubhaft war. Die erste war halt absolut nicht haltbar, weil es darum ging, dass der Vermieter meinte, er wollte mit seiner Familie einziehen, aber er lebt halt allein. Und das ist keine Familie in dem Sinne, und das haben sie dann auch nochmal begründet hier, naja, wie auch immer. Und halt die nachgeschobene Begründung, dass er da ja mit seinen teuren Möbeln einziehen will und seinen neuen schicken Gemälden und auch ein Büro braucht, was ja auch eine Zweckentfremdung ist, haben sie anerkannt, obwohl er ja nachweislich eine Wohnung in Wien hat und auch bei seinen Eltern in Suhl wohnen kann. Ja, aber so und auch leerstehenden Wohnraum hatte zu der Zeit.
Ah ja. Dennoch hast du den Eindruck, dass der Richter sich Mühe gegeben hat, das stichhaltig zu begründen, weil es eine Öffentlichkeit gab.
Ganz genau.
Wie war denn die Öffentlichkeit? Wir haben ja im April dazu aufgerufen, sich das mal anzuschauen. Kamen denn Menschen zur Verhandlung?
Ja, also interessanterweise ja. So, ich denke, geschätzt jetzt 30, vielleicht 40 Menschen. Oh. Und dadurch, dass halt die Schulklasse der Tochter von Mike mit dort war und das vorher angemeldet wurde, wusste der Richter auch, es kommt Publikum, hat einen größeren Sitzungssaal auch genommen im Landgericht und hat sich dann sogar auch noch Zeit genommen hinterher für so eine Fragestunde, also so die Fragen zu beantworten. Also okay, habe ich auch noch nie erlebt, aber ist okay. So.
Dafür hat es ja auf jeden Fall schon mal was gebracht, wo es natürlich bitter ist, dass Mike jetzt da Ende August raus muss. Mhm. Das heißt, der Kampf jetzt im Fall Mike mit seinen zwei Kindern hat sich schon mal gelohnt, weil eine gewisse Öffentlichkeit da ist und auch die Richter das Gefühl haben, ja, sie sind unter Beobachtung.
Ja, ja, und sie haben endlich mal sich auch die ganzen Sachen durchgelesen offensichtlich dann. Mhm. Also was halt auch nicht der Standard ist, sondern dann halt so ins Blaue hinein irgendwie eine Verhandlung anberaumt wird und dann halt das Urteil im Nachhinein dann noch zurechtgebügelt. So war es ja letzten Endes auch, aber wir hatten schon den Eindruck, dass er sich vorbereitet hat, weil er auch einen Eröffnungsvortrag gehalten hat zur Sachlage und das auch nochmal dargelegt hat. Also, ja.
Für die Schulklasse.
Insofern hat es was gebracht. Und die Schulklasse, ja gut, die war natürlich auch erschüttert an sich. Ah. Naja, von dieser Art der Rechtsprechung. So, wie kann das denn sein? Wie läuft denn das hier so? Dass halt irgendwie ein Mensch das Recht hat, drei Menschen rauszudrängen aus Wohnraum, obwohl er anderen Wohnraum zur Verfügung hat. Wie kann das sein? So.
Ja. Große Fragezeichen. Das ist ja, wenn man dahinter schaut, sich mit diesem anstrengenden, unsexy Rechtssystem beschäftigen muss, da kann man ja eigentlich Lust verlieren. Was treibt dich denn? Du hast hier einen riesen Ordner vor dir liegen und Urteile. Schreiben hier vom Oberbürgermeister lese ich, da hat ja auch eine Fraktion im Mehrwertstadt sich da eingemischt. Was treibt dich denn? Was motiviert dich, das mit diesem anstrengenden Rechtskram zu beschäftigen? Das ist ja, boah, ey.
Ich würde noch was einschieben, weil du gerade meintest, Rechtsstaat, ein interessantes, aus einem Urteil vom Berliner AG Mitte von 2019, ich würde es einfach mal zitieren und das so dann vielleicht auch stehen lassen, okay? Es geht um Berlin. Berlin ist nicht nur arm und sexy, sondern auch ein Kristallisationspunkt des größten Unrechtsstaates, der jemals auf diesem Territorium vorhanden gewesen ist, seit Menschengedenken. Nicht mehr und aber auch nicht weniger.
Sagt wer?
Das Amtsgericht Berlin-Mitte.
Was?
In 2019, ja.
Das hätte jetzt auch von irgendeiner Fraktion, das ist ja ein politisches Statement eigentlich. Mhm. Interessant. Ja.
Aber es ist interessant, dass halt das auch jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen behaupten, sondern dann auch mal die Gerichte selber erkennen, was so läuft.
Ja. Das heißt, Unrechtsstaat würde ja heißen, dass ein gleiches Recht nicht für alle gilt, sondern dass andere Leute bevorzugt werden, was ja ein harter Vorwurf ist.
Ja. Aber es scheint doch die Realität zu sein. So. Also so würde ich es auch einschätzen. Ja.
Recht wird ja von Menschen gemacht, ist ja nichts in Stein gemeißeltes, sondern wird ja, muss ja immer wieder angepasst werden. Gesetze werden von Parlamentarierinnen, die Macht auf Zeit bekommen haben, verabschiedet und das, die Juristerei muss es dann umsetzen, die Judikative und dann natürlich auch die Exekutive. Das heißt, das muss im Fluss bleiben und muss auch immer wieder in Frage gestellt werden?
Ja, selbstverständlich. Gerade im Hinblick darauf, dass ja auch die Gewaltenteilung an sich die Idee war für diesen Staat, für die Gründung dieses Staates und die ja nach und nach verwaschen wurde damit auch. Ne? Mhm. Dass halt die Gerichte dann auch mal schnell zur Legislative werden.
Ja, das heißt eigentlich, ne, Rechtsprechung ist immer ein Abwägungsprozess, auch ein Beurteilungsprozess, ist vom Zeitgeist, von der politischen Lage natürlich abhängig. Extrem komplexe Geschichte.
Mhm. Scheint so.
Ja, scheint so. Dennoch wird es, wenn es konkret wird, kann man sich es vorstellen. Wenn du erlaubst, würde ich jetzt gerne auf deinen Fall kommen, weil das ist ja dann der zweite Akt, könnte man sagen. Gleiches Haus, Straße des Friedens. Hier wohnt schon seit vielen Jahren als gute Wohngemeinschaft in diesem Haus, was also nicht saniert wird. An dem Haus wird wenig gemacht. Es ist eigentlich, nicht so attraktiv, außer vielleicht von den Mieten her, weil das Haus nicht saniert ist und auch nicht so richtig die Heizung funktioniert.
Na, es ist halt richtig runtergekommen, weil nichts gemacht wurde. Ne? Also die Brandmauerfeucht, das hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt, der Keller feucht, Schimmel in den Wänden, das Dach undicht, die Heizung funktioniert nicht. Also ich habe jetzt seit 2 Monaten kein Warmwasser zum Beispiel, ne? Und der Vermieter tut halt nichts und so weiter und so fort, ja, natürlich. Also das ist genau der Punkt.
Da würde ich mich jetzt fragen, warum zieht er nicht einfach da aus?
Naja, also ich habe ja auch so meine Lebensmodellvorstellung, ne, die ja irgendwie in dem anderen Verfahren bei Mike ja dem Vermieter zugunsten ausgelegt wurde, dass er sein Lebensmodell wäre, dort einzuziehen. Mein Lebensmodell ist selbstverständlich, in der Konstellation wohnen bleiben zu wollen, auch in der Gegend. Und es gibt halt keinen Wohnraum, der entsprechend verfügbar wäre. Weder in der Lage, noch in dem Preissegment, noch in der Größe, noch irgendwie in der Möglichkeit, so zu leben mit den Leuten, die dort wohnen. Und ich bin da halt einfach auch vom sozialen Umfeld integriert, so.
Ja.
Seit 18 Jahren.
Du willst da nicht raus. Dennoch hast du jetzt die Räumungsklage. Am 28.07. ist die Verhandlung am Amtsgericht. Ist die wieder öffentlich?
Ja. Na, wie jede Verhandlung öffentlich ist, es sei denn, die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen.
Ja, nur mal, das zu verstehen. Dann
ist öffentlich, genau.
Die Uhrzeit, kannst du dir sagen?
Die Uhrzeit ist um 10 Uhr morgens.
10 Uhr morgens, Amtsgericht in der Rudolfstraße, in diesem Gebäude. Mhm. Das heißt, da höre ich jetzt auch eine Einladung raus, sich das anzuschauen. Wenn es diesmal keine Schulklasse ist, können vielleicht auch andere Leute hinkommen und sich das mal anschauen.
Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen über die Unterstützung.
Ja. Das heißt, dass zumindest dann die Richterinnen und Richter den Eindruck haben, da ist eine Öffentlichkeit da.
Naja, also gerade in dem Fall, wie es jetzt auch schon wieder im Vorfeld gelaufen ist, dass ich halt, dass meine Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde, aus meiner Sicht auch wieder vollkommen rechtsmissbräuchlich, weil gesagt wurde, ich hätte keine Aussicht auf Erfolg oder nicht hinreichend Aussicht auf Erfolg. Diesmal haben sie es ja ein bisschen besser formuliert, sodass es halt auch der Zivilprozessordnung entspricht, zumindest mal. Aber die Begründung ist so im Tenor, sagen wir mal, dass ich ja, weil ich ja auf 100% Miete gemindert habe seit September letzten Jahres, aufgrund der Mietmenge und den Mieter unter Druck zu setzen, ich doch jederzeit die Möglichkeit gehabt hätte, fristlos zu kündigen. Und das ist einfach nur zynisch. Und halt nicht irgendwie anzuerkennen, dass meine Mietminderungsgründe tatsächlich irgendwie relevant sind.
Mit dem Zustand des Hauses zu tun haben.
Ja, und ich meine, der vertragsgemäße Gebrauch ist halt einfach nicht mehr möglich, weil ein menschenwürdiges Wohnen nicht mehr möglich ist. Und das ist aber eigentlich der Standard, würde ich meinen, beim deutschen Mietrecht.
Ja, nochmal zu erinnern, das Haus war mal im kommunalen Besitz.
Ein Besitz der Stadt, ja.
Stadt, deswegen auch eine gewisse Verantwortung auch des neuen Eigentümers zu sagen, ich darf das nicht verfallen lassen. Ich hab das gekauft mit einer gewissen Verantwortung. Wir hatten das also Eigentum verpflichtet. Das ist ganz klar. Und er ist diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen.
Und der Gebrauch muss dem Allgemeinwohl dienen. Er ist der Verpflichtung nicht nachgekommen. Das Bauamt, Bauordnungsamt der Stadt Erfurt hat da nie was gemacht. Hätte ja eingreifen müssen rein theoretisch und den Vermieter dazu zwingen können, auch aufgrund der Thüringer Bauverordnung entsprechende Baumaßnahmen durchzuführen und Androhung eines Ordnungsgeldes wurde nicht gemacht. Und jetzt, wie wir erfahren mussten, ist halt auch die Sozialbindung, die die Stadt irgendwie im Kaufvertrag vereinbart hatte, das ist ja, wir kommen ja nicht ran an die Unterlagen, das sind halt irgendwie Inside-Informationen, ist jetzt ausgelaufen.
Also das heißt, wenn du von der Stadt ein Haus kaufst, ist dann oftmals die Sozialbindung mit im Vertrag enthalten?
Das weiß ich nicht, ob das regelmäßig so ist, aber in dem Fall ist es so.
Ah, okay. Ja. Also diesen Verpflichtungen ist er auch nicht nachgekommen.
Naja doch, dieser Verpflichtung ist er nachgekommen. Er hat ja nicht Luxus saniert und hat ja die Mieten auch nicht über die Mietpreisspiegel erhoben.
Mhm. Also dann kommen wir nochmal, ich würde mich freuen, wenn du nochmal das zitieren würdest. Eigentum verpflichtet. Wo steht es und was ist noch die Ergänzung?
Also steht im Grundgesetz, ich frage mich nicht, Artikel, ich glaube 14 war es oder sowas.
Es steht im Grundgesetz, ne?
Ja, ja.
Eigentum verpflichtet.
Und der Gebrauch muss dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
Der Gebrauch muss dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ja. War für mich eine erstaunliche Erkenntnis, dass das so in dieser Klarheit auch drin steht.
Ja.
Und das ist ja bei Wohneigentum in der Stadt, wo es ja die Fläche knapp ist, es ist ja, kann man nicht unendlich ausdehnen, ist das auch eine Verpflichtung für Leute, die Häuser in Erfurt haben.
Ja, und es wird ja auch ein Ausweg daraus geboten, dass halt von staatlicher Seite auch Eigentum enteignet werden kann.
Das ist die Enteignungsdebatte in Berlin, die ja ganz schön hochkocht und Wellen geschlagen hat. Ja,
und die Innensenatorin, oder nee, ist nicht Innen, wie heißt sie hier? Die da auch ein bisschen irgendwie, die hat ja gesagt, nö, von der SPD, nö, ist mir egal. Obwohl es halt die Mehrheit entschieden hat, dass halt die großen Konzerne enteignet werden sollen, wie Vonovia zum Beispiel. Ja, aber na, passiert da nichts, ne? Ja. Aber guck mal, zum Beispiel, jetzt gab es ja auch wieder einen neuen Mietpreisspiegel der Stadt Erfurt, irgendwie jahrelang verschoben. Und der soll ja dazu dienen, so ein bisschen das zu begrenzen, diese Mieterhöhung nach oben. Aber da sind natürlich trotzdem die Mietpreise auch jetzt nach oben angepasst worden. Ne?
Ein weiteres politisches Regularium sollte ja das Baulandmodell sein. Das Baulandmodell sagt jetzt im Groben, wenn wenn investiert wird und Wohnraum gebaut wird in Erfurt, muss ein Teil Sozialwohnung sein.
Genau.
Eigentlich eine gute Idee, oder?
Ja, ist aber halt gescheitert.
Inwiefern sagst du das jetzt oder wie kannst du das belegen?
Na, da hat die Initiative Mehrwertstadt Erfurt, die ja auch als Fraktion im Stadtrat vertreten ist, mal eine Anfrage gemacht Mitte April an den Oberbürgermeister, wie das nun gelaufen ist. Und letzten Endes ist als Fazit zu sagen, dass seit Sommer 2020 bekannt ist, dass die Landeshaus, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Vortrag hier, dass die Landeshaushaltsmittel für die Wohnungsbauförderung ausgeschöpft und überzeichnet sind. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich nicht genügend Fördermittel für die Vielzahl an Vorhaben und damit für die Herstellung Mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen zur Verfügung stehen. Also
das Wohnland und belegungsgebunden.
Ja, also das Wohnbaulandmodell ist gescheitert. Also da geht es ja um sozialen Wohnungsbau. Letzten Endes ein Teil von Neubauten irgendwie gefördert, natürlich dann halt mietgünstig zur Verfügung zu stellen.
Das ist eine Antwort des Oberbürgermeisters auf eine Anfrage der Fraktion Mehrwertstadt im Erfurter Stadtrat.
Genau.
Also das ist tatsächlich die Analyse und das Fazit des Oberbürgermeisters.
Ja.
Bitte, es bräuchte also andere politische Regularien, die da greifen müssten. Hast du den Eindruck, dass dass es da politische Mehrheiten dafür gibt?
Absolut nicht. Also ich meine, was gibt es als Alternativen? Also ich habe letztens eine schöne Sendung gesehen hier mit Christoph Süß, vielleicht kennst du die ja, Extra 3 bei Bayern, und da war sehr wohlwollender Beitrag über eine Hochbesetzung in Bayern. Mhm. Aber die wurde auch dann staatlich repressiert und die Leute halt zu unsinnigen Sachen verurteilt oder wegen unsinniger Sachen. Ja.
Das wird die Zukunft bringen, ob die Straße des Friedens 26 auch mal ein besetztes Haus wird, ist ja eine Option.
Na, das steht in den Sternen. Also ich würde es natürlich jetzt hier nicht sagen, weil das wäre eine Straftat.
Absolut nicht. Nee, aber
ich meine.
Ich habe jetzt nur meinen Gedanken freien Lauf gelassen, was ich mir.
Das ist halt immer auch, wenn halt nichts anderes mehr greift, ne? Wenn der Rechtsstaat ja offensichtlich wie hier auch versagt und die Richter und Richterinnen offensichtlich auch korrupt sein müssen in der ureigensten Art, und dann bleibt ja nichts anderes übrig. Was soll dann sein sonst, ja?
Noch ist es nicht endgültig. Am 28. Juli dieses Jahres wird die Räumungsklage verhandelt, die Räumungsklage von dir, Yves. Der Verhandlungstermin ist 10 Uhr am 28. Juli in der Rudolfstraße. Und dann kann ich nur hoffen, dass da viele Leute kommen. Und wie es ausgeht, das werden wir dann besprechen im Teil 3.
Ja,
unsere Rubrik Schöner Wohnen in Erfurt. Für wen und wo noch Wohnraum als Spekulationsobjekt? Yves, ich danke dir. Haben wir noch was vergessen?
Na, ich würde nochmal sagen, kommt und unterstützt mich solidarisch. Es ist ja nur ein Fall von vielen. Es geht ja auch vielen anderen Menschen gerade so.
Ja. Im Grunde symbolisch. Du bist kein Einzelfall.
Nö, natürlich nicht.
Danke, Yves, und alles Gute für die Verhandlungen am 28. Juli, 10 Uhr an der Rudolfstraße am Amtsgericht.
Ciao. Tschüss.